ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Mario Adorf ist gestorben im Alter von 95 Jahren und ich hatte vor ziemlich genau 20 Jahren anlässlich seines 75. Geburtstags damals die Gelegenheit und das außerordentliche Vergnügen, mit ihm eine Leute-Sendung aufzuzeichnen. Und ich habe ihm natürlich zu Beginn der Sendung gratuliert zum damals runden Geburtstag, zum 75.
Ein Mann in Ihrem Alter oder vielleicht nicht nur in Ihrem Alter wünscht sich in erster Linie Gesundheit und was in zweiter Linie?
In zweiter Linie eigentlich keine großen Wünsche, dass es noch ein paar sehr schöne Rollen gibt. Ich werde vielleicht eben nach dieser Tournee hier nicht mehr auf der Bühne, so schnell nicht mehr auf der Bühne stehen. Möchte lieber noch ein bisschen Film und Fernsehen machen.
Tournee heißt, dass Sie Ihren Geburtstag sozusagen öffentlich feiern mit uns allen, mit Zuschauern einer Mario Adorf da Capo Show in 6 deutschen Städten, auch bei uns im Sendegebiet, am 14. September in Frankfurt, am 17. in Köln und am 24. in Mainz. Das ist gut und schön, wir freuen uns drauf. Ein Mann, der laut Ihrer eigenen Internetseite zu den beliebtesten deutschen Schauspielern gehört oder der beliebteste deutsche Schauspieler ist, also behaupte nicht ich, obwohl ich das auch behaupten würde, hätte auch eine schöne Fernsehgala verdient, so mit allem drum und dran, mit Weggefährten, mit einem bestens aufgelegten Moderator, Sie mittendrin und 20 Millionen Zuschauer vor den Geräten. Warum gibt es sowas nicht?
Naja, eben das wollte ich genau nicht. Ich wollte eben nicht ich auf diese Weise mich vor einem großen Publikum feiern lassen, wo viele Reden geschwungen werden. Und wir werden das ein bisschen anders aufziehen. Wir werden auch einen Moderator haben, aber er wird Moderator sein. Als ein, wir werden sehr viel musizieren und keine Reden halten. Es wird überhaupt keine Rede gehalten. Ich werde natürlich irgendwann etwas sagen müssen, ein bisschen aus meinem früheren Programm. Dafür heißt es ja auch Da Capo. Und es ist also ein bisschen ein Potpourri, aber besonders eben sehr musikalisch. Und ja, ich freue mich sehr darüber, dass wir das so gemacht haben.
Sie feiern Ihren Geburtstag nicht nur mit dieser Da Capo Jubiläumsshow, sondern unter anderem auch mit einem Buch namens Mario Adorf, Bilder meines Lebens. Ist im Grunde genommen so ein ganzer Lebenslauf bebildert drin mit einzelnen Texten. Übrigens auch mit Texten fremder Autoren wie Elke Heidenreich, Helmut Dietl, Günter Grass und anderen, die Sie ja auch da loben. Also das, was sozusagen in der Fernsehgala vorgekommen wäre.
Naja.
Das nehmen Sie aber in Kauf.
Aber das muss ich ja nicht lesen und das kann, braucht dann nur der zu lesen, der
sie nicht. Ich glaube Ihnen aber nicht, dass Sie das nicht gelesen haben.
Ich musste es lesen einmal, ich musste die Fahnen lesen, eben. Einfach um ein bisschen Korrekturen
wenigstens
anzubringen.
Wenigstens das. Aber ich vermute mal, Sie haben es auch gerne gelesen, oder?
Ja, doch, es macht eigentlich schon Spaß. Aber wie gesagt, das ist auch nicht etwas, was ich schenke, sondern das ist etwas, was mir der Verlag sozusagen geschenkt hat zu meinem Geburtstag.
Unter anderem schreibt Armin Müller-Stahl in dem Buch, dass Sie ein tolles Gauklerleben geführt haben. Was heißt das, ein tolles Gauklerleben?
Naja, wenn er damit meint, dass es ein sehr bewegtes Leben war, also wo man, ich meine jetzt nicht im Auf und Ab des Schicksals, sondern einfach durch die Bewegung, durch die Reisen, durch die verschiedenen Länder, durch die verschiedenen Menschen, da ging es doch immer sehr hin und her und da war ich selten sesshaft, dass ich, wie wenn ich also ein Theaterschauspieler gewesen wäre, dann würde ich doch wahrscheinlich länger an einem Ort fest gesessen haben. Und so war ich doch sehr viel unterwegs.
Schauspieler Mario Adorf heute zu Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute. Und der meistzitierte Satz so der letzten Monate im Fernsehen von Ihnen ist, der Heiko trifft wieder. Sagen Sie es nochmal, es klingt so schön.
Der Heiko trifft wieder.
Also Sie sagen das in Ihrer Eigenschaft als Vereinspräsident eines Fußballvereins und Sie sagen das in einem Werbespot für eine große deutsche Versicherung. Und da ist der Heiko, der, glaube ich, alles erschossen hat im Stadion und Sie halten zu ihm bestens versichert durch diese Versicherung und siehe da, irgendwann spielt er wieder Tore. Ja. Könnten Sie sich in echt so eine Existenz vorstellen als Fußballvereinspräsident?
Durchaus nicht. Ich bin kein Vereinsmeier. War ich nie.
Braucht man gar nicht, aber Unternehmer.
Nicht.
Das sind ja eigentlich eher Unternehmer, mittelständische
Betriebe. Nein, er ist eigentlich mehr so gedacht als der Manager, nicht? Also ist so, also ist ein bisschen gedacht als Assauer oder so etwas, nicht? oder Hoeneß, solche Leute nicht. Clubmanager, aber das sind natürlich auch sehr fähige Leute, aber diese Fähigkeiten hätte ich also im Privatleben nicht.
Sie tun aber zumindest so in diesem Werbespot und der hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Ihre Mutter, die vor 7 Jahren verstorben ist, hat Ihnen, wenn ich das so formulieren darf, glaube ich, eher mehr oder weniger verboten, überhaupt Werbung zu machen. Und hat gesagt, sinngemäß, Junge, mach das erst, wenn ich tot bin. Sie haben sich dran gehalten. Wenn Ihre Mutter sozusagen jetzt vom Himmel auf Sie herabschauen würde, wäre sie stolz auf die Werbespots?
Naja, stolz war sie eigentlich nie auf irgendetwas, was ich gemacht habe. Oder zumindest nicht ausgesprochen und vielleicht heimlich war sie sicher auch etwas stolz. Aber im Allgemeinen lobte sie mich nicht besonders. Es war schon mal ganz gut oder naja. Aber sie war gegen die Werbung, solange es auch noch anders aussah, als die Werbung doch mehr eine Produktwerbung war, wo man irgendeine Pille oder irgendwas in die Kamera hielt. Sondern ich habe das auch da erst angenommen und da wäre sie vielleicht auch einverstanden gewesen, wenn ich als Schauspieler sozusagen auftrete, also in einer Rolle und nicht nur eben ein Produkt anbiete, sondern eben auch noch einen Minifilm in einer halben Minute einen Minifilm drehen kann. Das ist für mich eine schauspielerische Aufgabe. Das ist sehr schwer, in 30 Sekunden eine Geschichte mit Pointe zu erzählen.
Und so eine schauspielerische Aufgabe können Sie, glaube ich, auch erst heute erfüllen oder jetzt seit ein paar Jahren erfüllen, wo Sie auch als durchaus als komischer, als heiterer, als amüsanter Schauspieler ein bisschen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gelangt sind. Früher haben Sie ja eher mit diesem Image zu kämpfen gehabt, immer den Bösewicht spielen zu müssen.
Ich habe damit nicht gekämpft, ich habe das akzeptiert, aber zwischendurch gab es immer wieder, das vergisst man leicht, immer wieder auch lustige, komische Rollen gespielt, also vor 20 Jahren Key Royale zum Beispiel, nicht?
Das war ja. Das ist ja schon 20 Jahre her.
Das ist 20 Jahre her, ja. Und da, dann später also Rossini, aber auch früher, habe ich auch Anfang meiner Karriere Komiker gespielt oder also lustige Rollen gespielt.
Ist vielleicht nicht so aufgefallen. Vielleicht auch deshalb, weil Sie zum Beispiel mit dafür verantwortlich sind, natürlich als Schauspieler, dass Winnetous Schwester gestorben ist.
Richtig.
Damit haben Sie ja sich den Hass einer ganzen Generation auf sich gezogen.
Mehrere Generationen.
Ja. So rum.
Ja, das ist natürlich, man muss das bedenken, dass so eine einprägsame Bösewichtrolle ein paar leichte Komödienrollen leicht aufwiegt.
Was heißt das?
Ja, man vergisst wahrscheinlich schneller 5 Komödien als eine eindrucksvolle Bösewichtleistung.
Fühlen Sie sich eigentlich als Rheinland-Pfälzer?
Oh ja, durchaus. Ich bin zwar halb Italiener und habe lange in Italien gelebt, habe aber im Laufe der Jahre immer mehr meine Bindung zu der Eifel, zum Rheinland, gespürt. Mir ist es nicht wirklich gelungen, in Italien heimisch zu werden. Und habe gemerkt, dass ich eben doch eben meine Wurzeln im Rheinland liegen. Das sieht man auch daran, dass, glaube ich, die eindrucksvollsten Rollen waren ja, oder mit die eindrucksvollsten Rollen waren ja auch dialektgefärbte. Ich habe also immer Wert darauf gelegt, diesen Dialekt auch zu pflegen in meinen Rollen, weil ich glaube, dass das einfach sehr viel eindrucksvoller und echter ist.
Sie sind vor 75 Jahren also in Zürich geboren, aber relativ schnell nach Mayen in die Eifel gezogen, zusammen mit Ihrer Mutter und ohne Vater dort aufgewachsen. Klingt auf den ersten Blick, auch in Anbetracht der Zeit, wie eine harte Kindheit. War es eine harte Kindheit?
Ja, ich würde sagen ja, aber obwohl man es ja nicht anders gesehen hat. Das war die Zeit und wie jede harte Situation im Leben hat sie auch ihre positiven oder ihre heiteren Seiten, nicht? Ich denke da gerade an Kertész, nicht den wunderbaren Autor, Nobelpreisträger aus Ungarn, der seine Zeit im KZ beschreibt und eben nicht einstimmt in diesen tragischen Chor, dass das alles ganz, ganz furchtbar war, sondern gerade in der Furchtbarkeit eines solchen Lagers, was es da eben auch an Situationen gab, über die man lachen konnte und so weiter. Und genauso war eine harte Kindheit während des Krieges. Es gab Hunger, es gab Entbehrungen, es gab die Angst, es gab die Bomben. Und trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass es eine angstvolle, schwere, erlittene Kindheit war, sondern sie hatte auch ihre positiven Seite.
Sie beschreiben in dem Buch mit einer Nadel bloß wie ihre Mutter als Schneiderin. Sie und also die kleine Familie, die zwei Leute, Mario Adorf und seine Mutter durchgebracht hat finanziell. Und dazu gehörte, dass sie da irgendwann gestört haben bei den Kundenbesuchen. Sie als kleiner Bub, der halt nicht still sitzen konnte offenbar. Und sie mussten dann einen Großteil ihrer Zeit im Waisenhaus, im sogenannten Spitälchen von Mayen verleben. Wie war die Atmosphäre in diesem katholischen Waisenhaus in Mayen?
Na ja, das war auch geprägt von früh aufstehen, in die Kirche gehen. Ich war dann auch ein Ministrant, nicht wahr? Ich musste also ministrieren, was ich allerdings mit Begeisterung getan habe. Damals noch die lateinische Liturgie.
War ja, glaube ich, auch konnte. Die erste Möglichkeit, sozusagen als Schauspieler auf einer Bühne zu stehen, in der Kirche.
Ja, zum Beispiel. Und ich habe da sogar als Souffleur gedient. Wir hatten einen Pfarrer, der also gerne ein bisschen auch von dem Messwein trank. Und dann habe ich dem manchmal auch die Liturgie vorsagen müssen, nicht?
Und Sie haben Ihre Texte, glaube ich, groß also normalerweise wird ein kleiner Bub, der als Ministrant arbeitet, der leiert ja seine Sachen runter, die er selber mal zu sagen hat während der Messe. Und Sie haben das groß ausgeschmückt.
Ja, ja, ich war da ganz präzise und penibel. Ich merkte, wie die Nonnen, das waren ja Benediktinerinnen, die dann so ein bisschen nuschelten und so ein bisschen abschliffen und schnell über manche Gebete huschten. Und das fand ich nicht richtig. Und dann habe ich, wenn ich dann ministrierte, habe ich sehr laut und deutlich eben jedes einzelne lateinische Wort ausgesprochen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, heute Vormittag mit dem Schauspieler Mario Adorf, der, soweit ich gelesen habe, mal gesagt hat, ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich kein Verfechter ehelicher Treue bin. Gilt das heute noch, Herr Adorf? Oder natürlich, stehen Sie dann noch zu?
Natürlich nicht. Also ich habe vielmehr damit gemeint, dass der menschlichen Spezies die ehrliche Treue schwerfällt. Das heißt also, ich bin jetzt ja seit 20 Jahren verheiratet und war vorher mit meiner Frau 17 Jahre zusammen. In dieser Zeit vor meiner Ehe, da muss ich auch sagen, da haben wir beide unsere Kämpfe ausgefochten. Wir haben auch unsere Trennungen gehabt zwischendurch und dann haben wir dann geheiratet und nachher natürlich würde das natürlich nicht mehr gelten, dass ich sagen würde, dass ich jetzt meine Frau also betrügen würde, was ich ja nun auch nicht so dramatisch immer gesehen habe. Ich habe immer gesagt, dass bei jungen Paaren die erste Untreue, auf welche Weise sie auch immer geschehen möge, schon oft zur Scheidung führt. Und da habe ich gesagt, bei uns war das eben nicht so. Bei uns war es so, dass es dann eigentlich erst anfing. Da wurde es überhaupt erst interessant, nicht wahr? Denn wenn man dann bei einem Partner dann bleibt, dann ist das letzten Endes ein Ergebnis einer Entwicklung und auch eines Kampfes, wenn man will. Aber dann wird man dann eben wird es eine Partnerschaft. Die Leidenschaft hört nun einmal auf nach einigen Jahren. Das ist ganz menschlich. Und da müssen andere Dinge an die Stelle treten. Das heißt, ein großes Vertrauen, das Gefühl zusammenzugehören, das ist dann letzten Endes wichtiger als irgendwelche Seitensprünge oder solche Dinge.
Sie sagen, eheliche Treue ist für den Menschen schwierig. Und ich vermute mal, das ist jetzt eine These für einen Schauspieler wie Sie noch eher, der ja zusammenspielt oder gespielt hat mit zum Beispiel Brigitte Bardot, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, mit Gina Lollobrigida. Und Sie haben über Claudia Cardinale gesagt, ich war 3 Nächte mit ihr im Bett, aber leider nur in einer Filmszene. Also leider, das Wort leider ist drin.
Ja, natürlich hätte ich lieber nicht als Filmszene erlebt. Es ist doch ganz klar, es ist eine sehr reizvolle, wunderbare Frau. Aber im Allgemeinen, muss ich sagen, habe ich mich von Partnerinnen im Film habe ich mich zurückgehalten. Ich wollte nicht eben den Beruf mit dem Privatleben vermischen. Es ist schon mal passiert, aber selten.
Sie haben Ihre Frau, Monique, haben Sie gerade erzählt, seit 20 Jahren verheiratet, vorher schon längere Zeit zusammen gewesen, auch wieder auseinander. Sie haben sie über Brigitte Bardot kennengelernt. Also haben Sie erst ihr Auge geworfen auf Brigitte Bardot oder sofort auf Monique?
Nein, es ist zuerst war natürlich ganz klar der Star in meinem Blickwinkel und dieses hübsche Mädchen daneben habe ich zuerst gar nicht so beachtet und bin erst aufmerksam geworden auf sie, als sie mal ohne Brigitte Bardot eines Abends mit uns allen zum Essen ging und da habe ich gemerkt, was für eine temperamentvolle Frau sie war und was für ein, also, naja, und ein jüngeres, also, und hübscheres und was alles, nicht wahr, Wesen als der große Star. Und ja.
Ich finde es schön, wie Sie jetzt darüber noch lächeln können. Das ist ein wunderschönes, glänzendes Lächeln. Das freut mich, wenn Sie das so sagen können. Gehen wir nach Italien zu den Dreharbeiten in Italien, zu italienischen Spielfilmen, an denen Sie mitgewirkt haben. Da ist die Mafia im Spiel gewesen und hat tatsächlich sogar die Besetzung von Rollen mitentschieden.
Ja, das sind natürlich keine die beweisbaren Dinge, dass die halten sich natürlich so bedeckt, nicht wahr? Ich wollte eigentlich einen sehr ungenügenden Kollegen, also nicht einmal Schauspieler, also einen jungen Mann, sehr hübschen Italiener, wollte ich nicht akzeptieren als meinen Partner und schlug vor, ihn zu ersetzen mit einem mir Bekannten, einem Star in Italien, den ich dann auch bezahlen würde. Also es wäre gar kein Verlust gewesen für die Firma, also an sich hat man das abgelehnt, einfach weil man sagte, nein, wir haben hier Leute, die diesen jungen Mann protegieren und die wollen unbedingt ihn zum Star machen und es wird sich nicht machen lassen, dass man ihn ersetzt. Und als ich selber dann auch andeutete, dass ich dann eben den Film nicht weitermachen würde, wurde mir bedeutet, dass das auch nicht ginge, dass das dann für mich schon sehr, sehr schwierig würde, abzusagen. Das könnte ich eigentlich nur, wenn ich einen schweren Unfall hätte oder sowas. Also eigentlich doch sehr massiv gedroht, dass mir da was passieren würde, wenn ich das also machen würde. Ich habe dann mit ihm gedreht. Er hat nie Karriere gemacht.
Wie war der Film?
Der Film war außerordentlich erfolgreich. Es war
übrigens, auch das noch?
Ja, er war sehr erfolgreich und man hätte gerne gehabt, dass ich weiter diese... Das war allerdings so ein Film, der die Gewalt doch sehr verherrlicht hat, was ich auch eigentlich erst im Ergebnis so gemerkt habe, wie der Regisseur gedreht hat. Ich habe auch großen Erfolg gehabt in diesem Film. Ich spielte die Hauptrolle und war auf dem besten Weg, so ein italienischer Charles Bronson zu werden. Und genau das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht jetzt Man sieht rot auf Italienisch. Und das war so ähnlich. Und ich habe dann diese Serie, das war der zweite Film mit dem Regisseur, habe ich dann abgebrochen und nie wieder gemacht.
Sie haben mit Josef Kardinal Ratzinger einen Film gedreht, bevor er Papst Benedikt XVI. Wurde. Das ist ja ein Film, der müsste heute eigentlich ja ganz, ganz weit oben stehen. Den müsste man fast mal im Kino zeigen.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Erst einmal ist der Film nie in Italien gezeigt worden. Es ging damals um die Rehabilitierung von Galileo Galilei, die inzwischen ja auch wirklich stattgefunden hat. Daher kann man sagen, dass dieser Film jetzt doch eigentlich obsolet ist, nicht? Also die Geschichte hat sich eingerenkt. Wir haben damals den Film gemacht, der war übrigens für den Westdeutschen Rundfunk eine Koproduktion mit Italien. Ich spielte selbst den Galileo Galilei und einen Dokumentarfilmer, der als Journalist sozusagen den Kardinal Ratzinger als den Großinquisitor, als den großen Glaubensbewahrer interviewt hat und gefragt hat, warum ist Galileo Galilei noch nicht rehabilitiert. Und in der Tat ist er dann ja auch danach sehr schnell, sehr bald rehabilitiert worden.
Also Ratzinger hat sich selbst gespielt. Wie war er denn als Schauspieler?
Er spielte ja nicht, er war er selbst und er war sehr gescheit, sehr bescheiden, sehr kontrolliert, sehr diplomatisch. Und wir haben uns dann übrigens in der Folgezeit öfter getroffen im Flugzeug oder am Flugplatz, Flughafen in Rom, wo er damals ohne Bodyguard und so weiter noch reisen konnte. Ja, also das war ein sehr geistreicher und sehr gescheiter Partner.
Jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück. Wie oft ist es vorgekommen, dass Sie nach den Dreharbeiten und nach der Ausstrahlung von Key Royale mit Ihrer unverwechselbaren Textszene auf der Straße konfrontiert worden sind? Ich kann sie gar nicht so aussprechen wie Sie. Ich versuch's mal. Ich scheiß dich zusammen mit meinem Geld, Baby, schimmer los. Machen Sie es mal, Sie können es auf jeden Fall besser.
Naja, es gab ja, kann man sagen, schon fast Clubs, also im Rheingebiet, nicht wahr? Die konnten diese ganzen Dialoge wirklich auswendig, nicht was ich da so
gesagt habe. Lassen Sie uns das nochmal hören,
war, aus Ihrem Mund. Ja, ich sag nicht, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld.
So rum war's,
dass genau. Du keine ruhige Minute mehr hast.
Und dann noch eine Anekdote, ich glaube noch weiter vorne. Sie haben einen Hund transportiert im Flugzeug, der wiederum hat dazu geführt, dieser Hund, dass die anderen Fluggäste 2 Stunden auf ihr Gepäck warten mussten.
Das ist richtig. Ich sollte also einen Film machen mit einem Schäferhund und der musste sich an mich gewöhnen. Ich hatte ihn also zuerst bei mir zu Hause und dann musste ich ihn allerdings zu einer Polizeiprüfung nach Berlin transportieren. Ich habe ihn dann in eine Kiste, bekam ihn in eine Kiste und er hat dann während des Fluges dieses Gitter, was es da gab, durchgebissen, hat sich rausgezwängt und hat also allerdings das ganze Gepäck mit allem Möglichen also verunreinigt.
Dann nennen Sie es beim Namen, er hat vollgekotzt
und geschissen, wenn man so sagt. Ja. Und dann wurde er erst einmal, hatten die Leute, die das Gepäck auspacken sollten, erst einmal Angst vor, und da saß dann ein Hund drin, nicht wahr, und war nicht zufrieden. Und dann haben sie erst einmal den Besitzer des Hundes, also das war ja in dem Falle ich, gerufen. Und dann mussten wir also dort das ganze Gepäck säubern. Und währenddessen warteten die Leute und wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Ich habe mich allerdings nachher nicht mehr unter sie getraut. Ich glaube, die hätten mich gelyncht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.